Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kompass des Politik-Talks der IGBCE mit dem Vorsitzenden der IGBCE, Michael Vassiliadis, und einem anderen Gast aus Politik, Gesellschaft und aus dem gewerkschaftlichen Bereich. Wir sind heute hier in Hannover und kommen direkt vom großen Aktionstag der Industriegewerkschaften zur Zukunftssicherung von Industriearbeitsplätzen. Und das soll heute auch unser Thema sein. Wie geht es weiter mit der Industrie und mit den Arbeitsplätzen in der Industrie? Und deswegen haben wir heute das Thema 5 vor 12. Wie machen wir Industriearbeit zukunftsfähig? Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir freuen uns heute sehr, unsere beiden Gesprächspartner hier zu haben. Zum einen Christiane Benner, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Seit 2023 Vorsitzende der IG Metall. Schön, dass du dabei bist.
Danke.
Und wie jedes Mal Michael Vassiliadis, den Vorsitzenden der IGBCE seit 2009 und Vorsitzender seit 2012 des Europäischen Verbundes der Industriegewerkschaft Industrial Europe. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, das passt ja eigentlich heute super, dass wir jetzt hier zusammengekommen sind. Ihr kommt jetzt auch gerade direkt vom Aktionstag hier in Hannover. In mehreren Städten wurde ja heute demonstriert. Und das waren ja bundesweit Zehntausende Beschäftigte, die auf die Straße gegangen sind für gute Arbeitsplätze in der Industrie. So viele waren das schon lange nicht mehr. Was treibt die Leute denn um, Christiane?
Ja, wir haben, ich sag mal wirklich, wir haben ziemlich Druck gehabt, schon Ende letzten Jahres, dass unsere Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, gerade aus den energieintensiven Bereichen, also Gießereien und Stahl, wir haben hier echt richtigen Handlungsdruck. Wir kriegen Schwierigkeiten, weil die Strompreise so hoch sind. Wir müssen irgendwas machen. Wir haben Frust in den Belegschaften, auch im Automobilbereich. Mit der Elektromobilität, es fährt nicht so nach oben. Also da war richtig, die gesagt haben, wir wollen auch nach unserer Tarifrunde, wir wollen nochmal raus, wir wollen nochmal auf die Straße. Und dann haben wir das angefangen zu organisieren, haben einfach gesagt, wir wollen wirklich nochmal kraftvoll was machen, haben dann überlegt, machen wir das vor oder nach den Bundestagswahlen, haben gedacht, boah, während der Koalitionsverhandlungen wäre eigentlich ein cooler Move, haben dann irgendwie Mitte März festgelegt als Termin, haben das überlegt und haben in 5 Städten mobilisiert. Wir wollten nichts Zentrales machen, sondern bewusst dezentral. Und waren dann heute mit knapp 77.000 Kolleginnen und Kollegen, wie wir bisher wissen, auf der Straße. Und das ging von Stuttgart über Frankfurt, über Köln, Hannover und Leipzig. Also wirklich da, wo die Industrien auch im Umbruch sind. Und dann haben wir uns zusammen überlegt im DGB, dass es gescheit ist, gerade mit der BCE, mit der zweiten größten Industriegewerkschaft, haben wir dann gesagt, Mensch Michael, habt ihr nicht Lust, da mitzumachen? Und so war das auch so, dass Michael und ich heute gesprochen haben und eine Live-Schalte gemacht haben zu den anderen Standorten. Und es war gut und es war eine super Stimmung, weil die Kolleginnen und Kollegen schon sagen, es muss sich in diesem Land einfach was bewegen. Wir brauchen Investitionen, damit unsere Arbeitsplätze safe sind, aber eben auch in die Infrastruktur, weil hier irgendwie alles, ich meine, ich will es nicht zu dramatisch machen, aber bestimmte Sachen hier im Land einfach nicht mehr funktionieren. So, das heißt 5 vor 12 und jetzt was machen und bitte nicht schon wieder lange warten.
Ja, zu den einzelnen Themen kommen wir auf jeden Fall gleich noch, weil ich würde gerne nochmal dieses 5 vor 12 aufgreifen, weil das ist ja schon sehr symbolisch. Also das hatten ja wirklich alle Demonstrationen heute als Motto. Was ist denn in dieser Zeit so drängend, dass es 5 vor 12 ist in der Industrie?
Wenn ich das Bild mal und das, was Christiane gesagt hat, aufnehme, dann sind wir ja schon ein Weilchen dran. Dies zu diskutieren. Zu dem Zeitpunkt war es noch 5 Uhr morgens und haben darüber diskutiert, was muss eigentlich getan werden, damit die Transformation funktioniert, dass unsere Industriestandorte modernisiert werden. Wir haben an die Politik seit Jahren den Hinweis gegeben, wenn wir die Energiewende so weitermachen, dann wird sie zwar grün, aber auch teuer. Das heißt, es sind auch Fehler gemacht worden. Und vor allen Dingen in dieser Zeit, wo es uns relativ gut ging. Es war nicht nur die Ampel, die ist jetzt so ein bisschen unter den Stress gekommen, dass das Ganze drängender wurde. Aber die lange Linie, die ist aber eben seit vielen, vielen Jahren auch problematisch. Ich will mal ein Beispiel sagen, weil ich das so lange auch schon diskutiere. Wir haben 5, glaube ich, Beschleunigungsgesetze für den Ausbau der Netze im Bundestag behandelt. 5 oder 4. Das geht schon seit 2008, dass wir das beschleunigen müssen. Und wir haben immer noch nicht erreicht, dass wir nennenswert dahin gekommen sind, wo zum Beispiel in Süddeutschland auch sehr viele Standorte, Industriestandorte sind. Das heißt, das sind so Dinge, wo Deutschland nicht auf dem Platz war. wo wir darüber diskutiert haben und haben auch was gemacht, aber es war nicht dringend und Druck dahinter. Und so ist das ganz, ganz langsam immer teurer geworden und immer problematischer. Dass jetzt noch zusätzlich Dinge hinzugekommen sind, wie Krieg in Europa und Gasmangel, das ist auch alles wahr, aber das ist nicht der einzige Grund. Wir haben das, was wir machen wollen, was ja richtig ist, Transformation, CO2-Neutralität, wir haben das nicht gut gemacht. Und ein Punkt dabei war, dass die Politik gerne die Ziele gesetzt hat und auch irgendwie gesagt hat, was alles sein sollte, aber selbst nicht investiert hat. Im Gegenteil, wir sind in der Schuldenbremse gelandet, haben aber gleichzeitig dem Land gesagt, wir müssen ganz, ganz, ganz viel verändern und investieren. Und wenn wir daran erinnern, die Schuldenbremse ist ja über ein Jahrzehnt alt. Und in diesem Jahrzehnt sind wir nicht so vom Fleck gekommen, wie wir es hätten machen müssen, um die Standorte, die im Metallbereich sind, im Chemiebereich, beim Bau auch zum Teil, das ist ja auch noch eine Industriegewerkschaft im DGB, wo wir eben erkennen müssen, dass wir am Ende aus der Substanz gelebt haben, aber nicht in dem erforderlichen Maße investiert haben. Und nun ist es 5:05, weil wir jede Woche, jeden Tag Arbeitsplätze verlieren, aber auch manchmal ganze Unternehmen dicht machen oder einzelne Produktionsschritte. So, das heißt, es ist jetzt keine Sache, die vorgestern begonnen hat. Die hat schon deutlich früher begonnen. Nur jetzt müssen wir auf dem Platz sein. Jetzt gibt es eine neue Regierung und die muss jetzt was anderes machen.
Wir sind ja bereits 2019, haben wir bereits eine Aktion gemacht, eine große in Berlin. Das hieß dann damals Verwandel, sozial-ökologisch-demokratisch. Und da waren wir irgendwie noch echt optimistisch und haben gedacht, wenn wir das nur früh genug alles angehen, also haben wir gesagt, wir haben Chancen, es entsteht Neues, wir qualifizieren die Leute um. Und da sind ja auch um diese Zeit rum sind ja diese ganzen CO2-Werte, wie wir in Richtung Klimaneutralität gehen, das ist ja festgelegt worden. Und es gab ja Pläne, beispielsweise für eine Kraftwerkstrategie, die sind einfach null umgesetzt worden in der Zwischenzeit. Und von daher hat Michael genau recht. Und deswegen ist es irgendwie so ärgerlich, weil es wirkt jetzt so wie kurz vor Torschluss. Vielleicht noch eine ganz lustige Anekdote. Heute waren ja auch italienische Kollegen und Kolleginnen da, die sind extra gekommen. Und die haben dann gefragt, wann geht denn das hier los? Und da haben wir gesagt, 5:12. Und da haben die gesagt, ey, das ist echt typisch deutsch, weil die natürlich diesen Begriff bei sich überhaupt nicht kennen haben. Die haben gesagt, ihr seid echt bekloppt, ne? um 11:55 Uhr macht ihr das? Und er sagt, nee, das ist jetzt hier bildlich gemeint. Und haben es dann erstmal erklärt. Und die waren aber echt total fasziniert, dass es dann wirklich 11:55 Uhr losging. Und die haben uns aber dann, ich habe viel am Rande mit denen gesprochen und die haben dann aber auch nochmal gesagt, dass bei denen genauso die Hütte brennt wie bei uns und wir auch gesagt haben, wir müssen europäisch halt da jetzt auch nochmal einen Zahn zulegen, um da auch zu gucken, weil wir werden es als Deutschland alleine, werden wir das halt auch überhaupt nicht schaffen, weil wir brauchen auch da einfach nochmal einen anderen Plan. Und das, ich sag mal, das Gute ist wenigstens, dass hier alle jetzt mal so ein Stück kapieren, wie wichtig Industrie eigentlich ist und dass man das nicht mehr dem freien Spiel der Kräfte überlassen kann. Und ich glaube, da haben wir als Gewerkschaften schon was geschafft. Und ich meine, Michael und ich, wir haben wie auf kranke Pferde eingeredet, wirklich seit Jahren. Und mein Kollege Jürgen Kerner, wir haben wirklich wie da auch gesagt, hol die alle an einen Tisch, wir müssen das branchenübergreifend machen. Und es ist, also man hätte, ich kann nicht sagen, hätte Fahrradkette, weil wir haben es wirklich gemacht. Wir haben geredet, wir haben darauf hingewiesen, ja. Und wir müssen ja auch irgendwie sehen, dass wir hier diese Gesellschaft zusammenhalten. Und die Leute haben halt wirklich gerade Befürchtungen und Ängste. Und da haben wir jetzt einfach eine Menge zu tun.
Okay. Du darfst auch deine Fragen stellen, aber wenn du zwei Vorsätze da hast, hast du immer Pech gehabt. Das funktioniert nicht.
Du moderierst die Zeit selbst.
Wir kommen gleich auf dich zurück. Aber wir können da auch die Vergangenheit abschließen. Aber ein paar Sachen sind eben lange Linien und dann sollten wir nach vorne schauen. Ich war ja in einigen Kommissionen, die Energiewende erforderten. Also erst ging es nach Fukushima um Atom, dann war es nachher Kohle, dann war es nachher Gas. Und in all diesen Kommissionen und in all den Berichten von diesen Kommissionen standen immer wichtige Sachen, die dann sofort ignoriert worden sind. Mhm. Also ein Beispiel. Wenn wir den Kohleausstieg machen, brauchen wir diese Gaskraftwerke. Und dann haben wir da gefeilscht, ich habe das schon immer für falsch gehalten, um Minuten von Kohleausstiegszeitpunkten. Also auch viele NGOs, die da drin waren, die haben so getan, als wenn jetzt einen Monat früher das sozusagen relevant machen würde, wann der Kohleausstieg und so weiter. Und das Klima rettet und so weiter. Und da drin war immer verarbeitet, ja, dann müssen wir aber noch schneller Gaskraftwerke bauen, die dann natürlich auch wasserstoff-ready sind. das ist ja schon ein paar Jahre her, dieser Bericht oder diese Entscheidung. Wir haben noch kein einziges Gaskraftwerk gebaut.
Genau.
Kein einziges. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Die Politik hat eine Zeit lang sich dann auf neue Kompromisse und Ziele und irgendwie der Lösung von irgendwas Akutem konzentriert. Dann hatte man Kohleausstieg und hatte man dies, dann hatte man jenes. Aber das, was an Bedingungen für gute Zukunft da auch drin stand, und das stand übrigens auch schon bei dem Kernenergieausstieg drin. Im Kernenergieausstiegsbericht stand drin, wenn wir das jetzt machen und gehen nicht schnell genug in die Erneuerbaren, das war 2012, gehen nicht schnell genug in die Erneuerbaren, dann steigt der Anteil der Kohle in der Energieerzeugung. Das ist auch logisch, wie denn sonst. Oder Gas dann eben. Und so weiter und so weiter. Das heißt, jeder einzelne Ausstieg wurde minutiös geplant, aber es wurde nicht genug in einen Einstieg in Erneuerbare, in Leitungen, in Gaskraftwerke und so weiter unternommen. Das ist jetzt natürlich vergossene Milch, aber es ist natürlich wichtig, damit man jetzt auch lernt aus dem Thema. Wenn wir nicht vorne bei der Energie, wenn wir nicht vorne in den Industrien, Stahl, Chemie und so weiter, jetzt Lösungen finden, dann werden die das nicht überleben. Und dann frisst sich das durch die Wertschöpfungskette und irgendwann gibt es einfach keinen Sinn mehr, dass wir hier noch irgendwas zusammenmontieren, dann geht es ganz weg. Also es ist jetzt 5:12, aber es ist eben auch nicht zu spät. Und wenn man jetzt was macht, darüber werden wir ja gleich noch reden, dann kann man auch aus meiner Sicht das drehen. Geht aber nicht nur um Geld, es geht auch um Entschlossenheit. Und übrigens, wir kommen darauf noch zu sprechen, wir beide wollen nicht den Eindruck erwecken, dass wir nur mit der Politik reden. Wir haben auch noch ein paar unserer Kapitalisten, wie ich sie zärtlich nenne, vor Augen, die auch was bringen müssen. Aber können wir gleich noch besprechen.
Ja, aber ich würde gerne nicht mal, du willst moderieren, aber...
Nee, das geht.
Aber vielleicht noch mal einen Punkt, was ja noch dramatischer ist, weil ein paar von... Ich will einfach mal so ein Rechenbeispiel nennen. Wir haben zum Beispiel bei uns im Stahlbereich, haben ja die Unternehmen dann umgestellt. Es ist nicht so, dass gar nichts passiert ist. Beispielsweise Direktreduktionsanlagen gebaut. Aber ich sage mal, ich rede hier über Milliardeninvestitionen. Und wenn ich dann keine... Und da hat es ja auch Gelder aus der EU und aus Deutschland, aus NRW gegeben, bei Thyssen jetzt. Also das heißt, da ist ja schon was passiert. Das Fatale ist jetzt nur, dass wir im Grunde genommen jetzt keine günstige grüne Energie haben. Wir haben nicht die ausreichende Netzinfrastruktur, sodass die dann damit überhaupt eine Chance hätten, günstig Stahl zu produzieren. So, das heißt, ich habe jetzt einen Rückgang der ganzen Kapazitäten. Ich habe chinesischen Stahl, der drückt auch durch die Trump-Politik auf den europäischen Markt. Und das potenziert natürlich diese ganze Gefahr. Also ich glaube, ich kann jetzt für den Metallbereich sagen, da ist ja schon auch viel passiert an Investitionen. Ich schimpfe trotzdem auf viele Arbeitgeber. Aber es ist ja schon auch was passiert. So, und das Ding ist aber, dass das nicht ganz gedacht ist. Es ist nicht zu Ende gedacht. Und ich sage mal, wenn du einfach Netze hast, die nicht verbunden sind und da fließt nichts durch, habe ich einfach ein Thema. Und deswegen sind wir da jetzt ja auch mit so ein paar Sachen, ich sag mal, aus gewerkschaftlicher Sicht haben wir gesagt, okay, es ist dann halt nicht gleich der grüne Wasserstoff, es ist vielleicht blauer Wasserstoff. Wir akzeptieren jetzt, dass wir sagen, dann holst du halt das Kohlendioxid mit CCS-Verpressung raus und damit du irgendwie eine Chance hast, vorwärts zu kommen, weil sonst wird es diese Unternehmen zerlegen. Das wird einfach nicht gehen und dann wird es existenziell, genau wie Michael sagt, weil uns dann die Grundstoffe fehlen und uns vielleicht, wenn es jetzt auch viel Chemiekolleginnen und Kollegen hören, aber wir haben ja auch entlang der Wertschöpfungskette, das heißt, Produkte von Anfang bis zum Ende sollen ja auch grüner werden. Und wenn ich dann bei VW und bei BMW nicht den grünen Stahl aus Deutschland verbaue, dann habe ich auch mit Zitronen gehandelt. Also Brammen und allmöglichen Krempel oder Schwämme über die Meere zu schippen an, macht ja auch keinen Sinn. Also das heißt, wir arbeiten im Moment hart daran, dass wir möglichst viel hier in diesem Land halten. Und es wird erstmal eine Schrumpfung sein. Das ist schon ein Problem. Aber dann habe ich zumindest wieder eine Substanz, um auch wieder zu wachsen. Und wir befürchten, dass gerade Substanz kaputt geht. Und deswegen muss wirklich beherzt gehandelt werden.
Ich würde tatsächlich gerne bei den Themen bleiben, aber nochmal auf die politische Ebene gucken. Das sind ja schon sehr besondere Zeiten. Wir hatten die Ampel, die am Ende ja eigentlich fast handlungsunfähig war. Dann gab es die Wahlen in den USA. Jetzt bald eine neue Bundesregierung, die jetzt in den Koalitionsgesprächen sind. Und ihr habt ja ganz klar gemacht, sowohl IG Metall als auch IG BCE, dass die Modernisierung der Industrie, was ihr auch gerade gesagt habt, ja eins der wichtigsten Themen ist und auch die Zukunft der Industriearbeitsplätze. Habt ihr denn das Gefühl, dass das bei SPD und CDU, die ja jetzt in Koalitionsgesprächen sind, auch die Themen sind, die da ganz oben auf der Agenda sind?
Also zunächst einmal, glaube ich, da sind wir uns sehr einig, haben uns die Sondierer in den Sondierungsgesprächen positiv überrascht.
Mhm.
Weil nach dem Wahlkampf konnte man ja nicht erwarten, dass das jetzt irgendwie ganz leicht wird. Und eins ist ja, das wird ja Merz auch vorgeworfen, ich halte den Vorwurf in der Sache für falsch, es ist natürlich, hat einen Wahlkampf gemacht, dann muss er dann selbst erklären, aber in der Sache geht es ja um eins, machen wir die Schuldenbremse zum Fetisch. Und das haben wir ja gemacht über Jahre und haben sozusagen wichtige Zukunftsinvestitionen nicht getätigt, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Viele, viele andere Länder haben das immer anders gemacht und haben übrigens auch höhere Schuldenraten. Ich bin kein Freund von Schulden machen, ich bin ein Freund von Investitionen. Und ich sag mal, wenn man mal aus diesem Wahlkampfmodus, jeder, der 1 Euro Schulden macht, der ist quasi, versündigt sich an kommenden Generationen. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Jedes Unternehmen geht zur Bank, leiht sich Geld, investiert es und will versuchen, damit Gewinn zu machen. Und dann zahlen sie ihren Kredit zurück und dann wachsen sie. Wenn man mal aus diesem Gesichtspunkt die Schuldenbremse betrachtet, war es auch eine Zukunftsbremse. Also der Teil, und das, darum geht es ja jetzt, den wir investieren wollen, wir reden ja nicht über Konsum, wir reden über Investitionen, die diesen Standort modernisieren und die dann neues Wachstum bringen. Wenn man das nicht macht, und das ist der große Vorwurf, der hat sich ja jetzt im Bundestag nochmal damit profiliert, der Herr Lindner, so zu tun, als seien die anderen Verräter. Das ist kompletter Unsinn. Also, das war überraschend. Jetzt haben sie dabei noch gut verhandelt, finde ich, und haben eins geklärt, was ja auch noch oben drauf lag. Wenn man dann was tut, wie viel geht in die Verteidigung und militärischen Fragen und wie viel geht in die Infrastruktur? Das haben sie getrennt und damit auch sichtbar gemacht, ein bisschen auch messbar gemacht. Das fand ich jetzt erstmal ein starkes Vor der Klammer. Jetzt müssen wir mal sehen, was da im Detail rauskommt. Da sind wir alle gut vernetzt und verdrahtet und dran. Und
aber das wäre auch meine Frage gewesen. Was ist denn mit den 100 Milliarden für Infrastruktur und 400 Milliarden?
Ja, darüber wird ja jetzt geredet. Ich meine, du bist Journalistin, das heißt, du willst schon die Antwort haben, bevor die angefangen haben zu diskutieren. Aber was die jetzt tun, ich glaube sogar jetzt schon in Echtzeit, sie sind in diesen Arbeitsgruppen 16, glaube ich, zugange. Wir sind sehr gut verschraubt, das sind auch andere. Aber wir auch und wollen unsere Themen natürlich dabei platzieren. Jetzt ist erstmal das Geld auf dem Tisch. Die Gefahr ist da immer, dass das Geld 5-mal ausgegeben wird und 5-mal verbucht. Wir beide, ich bleibe mal nur bei dem Thema jetzt, stehen da, dafür, dass wir sagen, Leute, jedes Euro, die in Industrie investiert wird, ist Wachstum von morgen. Und deswegen brauchen wir einen ordentlichen Anteil. Nicht, weil wir anderen was wegnehmen wollen, sondern wir gehen davon aus, wenn wir das halten, dann haben wir zukünftig gute Löhne, Steuern, Wachstum, Wertschöpfung und das hilft dann auch allen anderen, auch dem öffentlichen Dienst zusätzlich. Die kriegen natürlich auch was ab. Das ist ja logisch, weil da ja genug zu tun ist in der Infrastruktur. Aber eins geht nicht, dass wir jetzt quasi die Industrie wieder mit so einem unklaren Bild hinterlassen. Weil dann ist auch eine psychologische Frage. Dann sind viele auf der Flucht zu anderen Standorten. Also erstmal bin ich überrascht und positiv drauf. Ich würde nachher nochmal, damit ich jetzt nicht zu lang werde, noch was zu Europa sagen. Aber ich bin erstmal zuversichtlich, dass wir mehr auf dem Tisch liegen haben, als wir vorher gesehen haben. Und das ist gut.
Und wir haben, also vielleicht nochmal, um das für die Hörerinnen vielleicht zu präzisieren. Es geht jetzt ja um die 500 Milliarden. Und wichtig ist zusätzlich. Und die Debatte, ja, die vorher ja gelaufen war, war, wir bleiben bei dem alten Haushalt, den wir haben, und wir verteilen um. Und da war ja immer so das Thema, das könnte dann zulasten von Sozialleistungen gehen. Das war ja auch die Debatte, die wir im Wahlkampf sehr zugespitzt. Und da haben wir immer gesagt, das ist keine Lösung und deswegen müssen wir zusätzlich was machen. Und das ist jetzt schon mal auf einem guten Weg, weil damit auch Räume frei bleiben für das, was wir brauchen. Ich sage wirklich auch mal, bessere Bildung, Kitas, die ganzen Dinge, Investitionen in die Bahn, die einfach den Alltag von unseren Mitgliedern und Kolleginnen und Kollegen normal machen. Es funktioniert einfach zu viel nicht mehr. Ich habe gestern Abend, als ich aus Berlin kam, stand ich da vor der Tafel da in Hannover. Gestern Abend, weil ich mich gewundert hatte, dass da so viele Menschen noch waren, gestern Abend spät. Die Züge waren zum Teil 2 Stunden, 2,5 Stunden verspätet. Ich hatte echt Glück. Irgendwie, ich war glücklich, dass ich irgendwie pünktlich war. Aber das war Wahnsinn, was da wieder zu sehen war. Da war eigentlich nichts mehr pünktlich. Und ich meine, die Leute haben da echt einen Kaffee auf, wenn sie irgendwie freitagsabends vielleicht mal irgendwo hin wollen, ja. Und ich finde, das sind so Sachen, da jetzt auch zu sagen, da passiert was, ist wichtig. Und ich würde gerne mit dem Paket, und ich finde, da müssen unsere Arbeitgeber auch das mal nehmen, zu sagen, hey, da ist jetzt auch verstanden worden, und mal aufhören, Arbeitsplätze weg, weiter weg zu verlagern, Werke zu schließen. Wir haben einen solchen Druck bei uns in den Branchen, das ist Wahnsinn. Also da geht es wirklich um Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Und da jetzt auch umzusteuern, und da lassen wir, das ist vielleicht nochmal extra Kapitel, aber da dürfen wir die Arbeitgeber jetzt auch nicht rauslassen aus dem Ganzen. Also die Politik kann ja echt jetzt auch nicht alles machen, ja, und das, darum geht es jetzt.
Aber wir können ja bei dem Thema eigentlich gut bleiben, beim Thema Arbeitgeber. Also wir haben ja nicht nur einen Investitionsstau, einen staatlichen Investitionsstau, sondern auch einen betrieblichen Teil.
Das ist kein Stau. Bei uns sind die Gnaden los und es wird im Ausland investiert.
Ja.
Das ist kein Stau. Das ist ein Umlenk. Und das ist das Brutale. Die gehen, und jetzt kommt das nächste Ding, die sagen dann, ja, pro, da müssen wir mal gucken mit den Zöllen in den USA. Vielleicht müssen wir dann doch nochmal ein Werk in den USA aufmachen, weil wir sonst nicht wissen, wie wir das machen sollen. Das heißt, es ist das nächste Damoklesschwert, was wir jetzt gerade haben. Von daher, ja, klar, und Stau auch. Aber krasser ist irgendwie, wir haben zum Teil die gleichen Investitionssummen. Und wir haben uns jetzt gerade diese Woche bei einem großen Automobilzulieferer angeschaut und haben einfach festgestellt, dass wir von 30% Investitionen in Deutschland runter sind auf 14%, dass der Rest nach Asien gegangen ist. Und nach Osteuropa. So, und da gucken unsere Kollegen hier und Kolleginnen halt in die Röhre. Und das heißt, da werden wir jetzt einfach sehen, dass wir da auch ein Stück den Schalter umlegen.
Also es gibt natürlich ein Verhalten der Unternehmen, die sagt, bietet mir die besten Standortbedingungen, dann komme ich da hin. Und natürlich gibt es berechtigte Kritik am Standort Deutschland und Europa. Darüber haben wir ja gerade bei Energie gesprochen. Aber es wird auch so, sich einen Schritt zurück und sagen, wir gucken uns mal die Welt an. Und versuchen das auch noch zu so einer Normalität zu machen. Das geht ja gar nicht anders. Natürlich gibt es harte Rahmenbedingungen und wenn die nicht stimmen, sind die Argumente schwierig. Aber ich will nochmal sehr, sehr deutlich sagen, was ich daran wirklich auch für einen Fehler halte. Europa sind 800 Millionen Menschen. Europa ist ein sozusagen großes, industrielles, aber auch was Kunden und Nachfrage anbelangt, großes Feld. Und wir waren bisher sehr, sehr offen mit unseren Märkten. Das heißt, vieles ist nach Europa gekommen, wir haben es konsumiert. Das ist ja auch normaler freier Handel. Da hat sich jetzt ein bisschen was verändert. Aber ich glaube, dass politisch, aber dann auch wirtschaftspolitisch, und das sind wir gar nicht so gewohnt, dass man Europa als Ganzes denken muss, dann sind wir auch wer. Also auch die Amerikaner, die jetzt so unter Trump den Eindruck erwecken, sie können quasi mit sich selbst spielen. Im Binnenmarkt lernen ja gerade, dass Zölle zwei Seiten haben. Die haben gerade, die steuern gerade in der Rezession, weil sie überall die Schotten dicht gemacht haben, weil das natürlich völlig stupides Zeug ist, was sie da erzählen. Also wir kommen aus einer sehr offenen Weltwirtschaft, wo Europa noch mal immer offener war. Und diese Frage, was bedeutet das jetzt aus sicherheitspolitischen Resilienzgründen und Versorgungsgründen, aber mal selbstbewusst auf Europa zu denken, an Europa zu denken und dann auch in diesen Standort zu investieren, da sind die deutschen Unternehmen wirklich nicht patriotisch genug. Da kommen nicht, das sind die Amerikaner, wenn der Trump ruft, machen die erstmal. Und das ist nicht nur die Frage, ob die Zinsen so rum und die Förderung so rum, sondern so ein bisschen stolz auf seinen Heimatkontinent und Standort haben die schon. Ich will das jetzt nicht romantisieren, aber ich erwarte eigentlich von jedem europäischen Unternehmen, dass sie ihren Heimatstandort denken, dass sie dazu sozusagen Perspektive entwickeln und auch Risiken eingehen. Denn das ist sozusagen, hier ist Zukunft. Und dass sie nur noch aus China und aus USA und so weiter bedient wird und wir sind hier in Altersheim, das kann ja wohl nicht unser Leitbild sein. Deswegen, ja, wir müssen die Rahmenbedingungen ändern, aber es braucht auch Entscheider, die nicht so schwach sind, sich quasi nur nach den Zahlen hinterm Komma zu richten. Da kann ich auch ein Computerprogramm zum Vorstand erheben, wenn das der einzige Blickwinkel ist. Und deswegen, da erwarte ich auch von denjenigen, die deutsche Unternehmen führen und auch andere Unternehmen, dass sie ein Konzept für Europa auch entwickeln. Da können sie auch Forderungen stellen, aber gar nichts geht nicht.
Ja, oder sich mit uns mal zusammensetzen, das haben wir ja eingefordert. um mal so einen Plan zu entwickeln, weil ich meine, die deutsche Wirtschaft kann ja eine Menge. Und dann auch mal, ich sag mal, irgendwie zu gucken, okay, was ist denn eigentlich unser Zielbild? Was wollen wir denn hier können zukünftig? Das kann ja auch eine Alternative sein. Und ich meine, warum ist es möglich, dass China und die USA eine Politik machen, die extrem fördert, wenn und auch fordert, dass es sogenannte Local-Content-Vereinbarungen gibt.
Ja.
Und einfach sagt, wenn du hierher kommst aus dem Ausland und hier investierst, dann erwarten wir, dass du XY% in der Wertschöpfung amerikanische Produkte da verbaust. Nur wir machen das nicht in Europa. Und deswegen gibt es ja jetzt einen Vorschlag aus der, von der europäischen Ebene, der das zumindest mal für die Batterienfertigung vorsieht und sagt, da ist mal mindestens 50% Local Content vorgesehen. Ja. Das finde ich mal gescheit. Das heißt, wir haben ja sogar Antworten, hätten Ideen, Konzepte. Ja, dann diskutiere ich das mit den Kapitalisten. Was sagen die? Nee, lass mal das den freien Handel. Lass mal den freien Markt. Das ist ja, Leute, versteht es noch. China hat Local Content Vereinbarung. Du kommst da ja gar nicht rein mit größer 50%. Die USA haben das mit Inflation Reduction Act, die haben diese ganzen Sachen, das hat Trump übrigens schon gemacht in seiner letzten Amtsperiode, dass er Steuerbeförderungen gegeben hat für Unternehmen, die viel lokale Wertschöpfung genutzt haben. Und das könnte ja auch ein Konzept sein, um Arbeitsplätze in Deutschland und in Europa zu sichern. Und da fangen die jetzt schon wieder an zu moppern und sagen, oh nee, das ist dann mir nicht frei genug und das muss doch hier freier Handel. Das ist ja mal kapiert, Entschuldigung, aber versteht ihr es gerade noch? Es geht im Moment um so viel und warum sind wir als einzige, Entschuldigung, so naiv und glauben, das wird alleine wieder gut, wenn sich andere so abschotten. Also ich finde es auch besser, wenn es anders liefe, aber da, was Michael sagt, da steckt ja vielleicht im Moment eine Chance drin, dass man genau solche Konzepte sich nochmal anschaut und wirklich sagt, wie, dass wir uns mal ein Stück auf uns selbst besinnen und auch sagen, okay, come on, wir stärken uns, wir überlegen uns mal, was ist unser Bild nach vorne. Und auf der europäischen Ebene gab diesen Draghi-Report, der hat so mal so ein paar Dinge im letzten Jahr skizziert. Der ist ja beauftragt worden von der Präsidentin, von Ursula von der Leyen, und hat wirklich mal ein paar gute Ideen. Und der hat dann auch gesagt, Mensch, wir müssen in Innovation gehen, wir müssen Schlüsseltechnologien machen, wir müssen sehen, dass unsere Leute qualifiziert genug werden. Da waren durchaus Dinge, also das klang wenigstens mal nach einem Plan. Und da habe ich gesagt, wow. Ja, und Michael, das haben wir ja schon geschafft, dass zumindest sogar ja in den Wahlprogrammen der Parteien hier in Deutschland
das Thema
Industrie wenigstens drinsteht, ein Bekenntnis. Weißt du, wir haben ja hier mal so einen Irrsinn diskutiert, wir machen jetzt irgendwie alles auf Dienstleistung und du hast immer noch die Lindners dieser Erde, die ja diskutieren, mach mal Sozialdarwinismus, Survival of the Fittest, und da gucken wir mal, wer am Ende Last Man Standing, wer überbleibt. Und ich sag mal, diese Debatte, dass man etwas mehr steuert, dass man industriepolitisch etwas macht, das hat sich schon durchgesetzt. Und wir haben aber trotzdem, muss man sagen, Marktradikale, das ist ja nicht durch. Auch in den Parteien, die jetzt wahrscheinlich ans Ruder kommen werden. Und auch übrigens rechts außen. Also die sind an der Stelle ja auch sehr neoliberal eingestellt. Also muss man nur die Rede von Alice Weidel sich anhören von vorgestern. Donnerstag, Mittwoch, ich weiß nicht, diese Woche, als diese Debatte war, Mittwoch, genau. Und das wird von alleine, wird da überhaupt nichts gut. Also das heißt, wir werden noch eine Menge darauf achten müssen, dass man genau an diesem Bild, was kann Deutschland, was kann Europa, arbeiten. Und das werden wir einfordern als Gewerkschaften, weil es geht echt nicht nur um industrielle Substanz, sondern auch um demokratischen Zusammenhalt.
Vielleicht nochmal einen Punkt, den ich wichtig finde. Wir haben ja jetzt heute auf den Plätzen dazu gesprochen, auch gerade schon. Ja, wir sehen, haben große Sorgen, was ein paar Rahmenbedingungen für unsere Industrien und energieintensive und so weiter anbelangt. Das soll aber nicht nach Intensivstation oder, sagen wir mal, alternde Strukturen klingen, sondern wir haben uns einen Transformationspfad gegeben, den man nicht aus eigener Kraft und mit den Rahmenbedingungen erfolgreich machen kann. Das haben wir ja vorhin ausgeführt. Wir haben aber Top-Industrie, wirkliche innovative Industrien. Wir können was. Ja, ich meine vor allen Dingen, sagen wir, im Technologiebereich der Metall, wenn man mal an so Firmen wie Trumpf denkt, wenn man an die Optik denkt, die Frage ist, warum wir eigentlich Rüstungsindustrie machen können. Jetzt ist das nicht das Sympathischste, aber das ist Hightech.
Ja.
Also wir können was. Und wir können auch was beim Prozessengineering. Warum sind in Deutschland überhaupt noch Chemiefirmen erfolgreich? Weil wir top sind.
Ja,
das sind Schweizer Uhrwerke industriell.
Genau, ja.
Wenn jetzt die Rahmenbedingungen drumherum aber so schlecht werden, dann nutzt ihr das auch nichts mehr. Aber ich will noch mal eine Lanze brechen. Das ist jetzt hier kein uraltes Dampfmaschinenland, sondern alles, was wir machen, sonst wären wir sowieso schon nicht mehr da. Alles, was es noch gibt oder was es gibt in Deutschland, ob es Glaswannen sind, ob es all diese Dinge sind, sind Top-Technologie. Wie man die von heute bei den Energiepreisen und Regulierungen, was wir alles so beklagen, dann in eine Zukunft bringen, in der wir jetzt eben auch neue Konkurrenz haben. Ich meine, die Chinesen bauen auch nicht nur billiges Zeug. Die können was. Das heißt, es passieren da mehrere Sachen auf der Welt. Es gibt ein paar Rahmenbedingungen, die sich verändern, aber es sind auch ein paar jetzt auf dem Platz. Und das, was auf dem Platz der Produktqualität und das, was Christiane gerade gesagt hat, welche Rolle spielt dabei Industriepolitik und Strategie? Das ist in Deutschland ein Kampfbegriff zwischen den Liberalen, die sagen, alles der Markt, und vielleicht auf der anderen Seite historisch gesehen der Erfahrung, wir haben ein bisschen viel mit dem Staat rumgemacht. Und dann wird da Stunden, Tage, Wochen, Jahre geredet.
Gegeneinander diskutiert.
Es wird aber nicht einfach mal der Sinn der Veranstaltung zu sagen, okay, wir können ja in Deutschland auch nicht alles, aber das, was wir können, das machen wir stark. So wie die Amerikaner das auch tun und wie die Japaner das tun und wie die anders tun. Das ist ja nicht verboten, das ist ja nicht gegen Markt. Es ist einfach sinnvoll. Wir stellen ja auch ein paar Sachen nicht mehr in Deutschland her, weil wir irgendwann erkennen mussten, das geht hier nicht mehr. Aber das ist keine Sünde und keiner will einen Staatsdirigismus. Und keiner will übrigens auch, dass der Staat das alles bezahlt. Aber wir wollen die VEB Deutschland werden. Aber wenn wir ein paar Sachen nicht fördern, dann sind sie weg. Und weg wollen wir auch nicht. Da haben wir auch gesehen, was Deindustrialisierung, wenn man an den Osten Deutschland denkt, was das mit den Menschen macht, mit Regionen macht und mit der Wertschöpfung macht. Also, wenn wir dafür kämpfen, wollen wir nicht irgendwie Staatszentralismus. Wir wollen einfach die Dinge, die anspruchsvolle Ziele beinhalten, wie Klimaneutralität und qualitative Fragen, die wir haben, dass man sie dann eben auch so macht, dass sie marktfähig werden. Und ein Instrument, da bin ich völlig bei dir, muss man neu denken, brauchten wir vorher nicht, ist Local Content. Und diejenigen, die das hier kritisieren und dem Motto, ah, ihr fangt jetzt an, hier quasi qualitative Aspekte einzubringen bei Förderung, die gehen in die USA und nehmen sich den Inflation Reduction Act und nehmen das Geld. Ich meine, die lehnen das ja nicht in den USA ab.
Für ohne
deswegen
werden.
Genau. Ja, ist auch einigermaßen logisch. Aber dafür jetzt zu sagen, okay, wie reagieren wir auf die neue handelspolitische Lage? Wie wollen wir Förderung von Innovationen und so weiter? Dass wir diese Dinge mal neu denken, so verstehe ich jetzt auch den Aspekt, den die neue Regierung da setzen sollte und setzen will. Und da müssen wir jetzt aber jetzt dahinter bleiben, damit das Geld nicht einfach nur so
mit Gießkanne
auf den Asphalt gegossen wird. Das wäre nicht so gut.
Und da müssen wir vielleicht auch gucken, Michael, dass wir da nochmal auch branchenübergreifend zusammen an den Tisch kommen mit der Politik, weil das ist auch wichtig, weil dieses System zu verstehen, ja, wie das abhängt voneinander, das ist ja auch einfach wichtig. Und da erhoffe ich mir schon auch Initiativen von der neuen Bundesregierung, dass wir da zusammen mal einen Blick genau mit diesem Zukunftsbild, was wir einfach können, das brauchen wir auf jeden Fall.
Ja.
Ich sage mal, das Thema, da verstehe ich gerade auch kleinere Unternehmen, was Berichtswesen, Bürokratie anbelangt. Ja? Also ich sage mal, da gibt es ja im Moment objektive Gründe, vermeintlich objektive Gründe, wo die einfach sagen, ich kann hier irgendwie nicht 25 Juristen beschäftigen für irgendwelche Themen. Nichts gegen Juristen und Juristinnen, aber ich kann die nicht, das kann ich mir irgendwie einfach nicht leisten. Und ich sage mal, nur noch sozusagen Reporte schreiben, anstatt irgendwie in der Produktion draußen zu sein oder Dinge zu entwickeln. Das heißt, das verstehe ich irgendwie schon, dass man an der Stelle ein bisschen Luft geben muss. Aber ich sage mal, wenn das nur als ein Argument dient, um sich hier einen flachen Fuß zu machen, finde ich es nicht in Ordnung.
Ja.
Und da werden wir jetzt gucken. Und da sind aber ja auch Sachen sind ja Sachen auch aufgeschrieben, wie es dort Erleichterungen geben soll. Nur manchmal habe ich das Gefühl, da wird dann die nächste Karotte hingehalten, was nicht in Ordnung ist. Dann sind es die Krankentage. Also denen fällt ja schon immer munter irgendwas ein, was hier ganz doof ist am Standort. Und wo ich halt denke, ey, manchmal, Leute, jetzt haltet doch mal die Luft an. Und dann lass uns überlegen, wie wir diese Dinge angehen können, wie wir die Probleme zusammen lösen. Und das ist ja auch wichtig, weil für uns das Bild natürlich schon ist, dass wir diese Lösung mit einer starken Mitbestimmung finden. Also nutzt einfach das, was wir in den Betrieben haben, unsere Betriebsräte, die ja länger da sind als alle möglichen Vorstände und Geschäftsführer, ja, die das irgendwie über Jahre kennen in den Zyklen, nutzt das einfach auch. Und dann, dass wir da wirklich zusammen gucken können, wie kommen wir da vorwärts. Das ist ja auch unser Job als Gewerkschaft. Und da werden wir uns stark machen.
Ich würde gerne noch mal einmal weg von den Arbeitgebern hin zur Politik, zu den Rahmenbedingungen. Weil wir jetzt ja, wir haben ja nicht nur einen großen Investitionsbedarf in der Industrie, sondern auch in der Verteidigung. Wir haben die Wertschöpfungsketten, wir haben die Energieversorgung. Wie ist denn da eure Einschätzung? Also das ist ja eine große Konkurrenz an Themen, insbesondere Verteidigung. Wird ja, kann man ja davon ausgehen, in den nächsten Jahren schon auch eine Menge Investitionen da reinlaufen. Habt ihr das Gefühl, okay, die Industrie, Industriepolitik, Industriearbeitsplätze, es ist angekommen, auch bei der Politik hier in Deutschland, dass das auf jeden Fall auf der Agenda auf Platz 1 stehen muss?
Also Christiane hat das gesagt, es ist angekommen. Ob das jetzt auf Platz 1 ist, werden wir die nächsten Wochen sehen und dafür werden wir werben. Warum eigentlich? Weil wir uns am coolsten finden? Nein, es geht das auch. Aber nein, der Punkt ist folgender. Natürlich findet überall Wertschöpfung statt, auch in dem Krankenhaus, auch das ist auch alles notwendig und das ist auch alles ein Indiz für qualitative Gesellschaft. Völlig unstreitig. Aber wir sind eine alternde Gesellschaft, wir haben keine eigenen Rohstoffe und die wir haben, wollen wir nicht fördern. Wir haben also die Notwendigkeit, das ganze Zeug hierher zu bringen, wir veredeln es und bisher haben wir es dann verkauft. Wir verkaufen übrigens den Großteil nach Europa. Aber wir haben vor allem auch nach China verkauft und so weiter. Das heißt, wir sind eigentlich eine Veredelungsmaschine. Und diese Wertschöpfung ist quasi unsere Rohstoffförderung in den Köpfen unserer Leute. Wir machen daraus Qualität. Wenn wir das nicht mehr haben, also Industrie und Technologie und Innovation, dann ist es mal nicht ganz so schlimm, wie ich sage, aber dann verlieren wir natürlich auch industrienahe Dienstleistungen. Du brauchst doch keine Anlagenplaner mehr, wenn du keine Anlagen mehr baust.
Oder
Entwicklungsdienstleister und so weiter. Das verschwindet dann alles. Dann bleibt über... Im Prinzip, ich mache es mal ein bisschen spitz, meine ich jetzt nicht wortwörtlich, es bleibt über ein größer werdendes, wachsendes Altersheim. Und da gibt es zwar auch viel zu tun, aber das muss ja auch alles bezahlt werden. Also das sind ja heute alles Umlagesysteme und deshalb ist die Industrie, das ist nicht das Einzige, was wichtig ist, aber es ist eine der Quellen, in denen neue Wertschöpfung entsteht, in dem etwas zufließt. So, und deswegen... Diese Logik zu sagen, wenn wir nicht wachsen können, wenn wir nicht unsere Stärken nach vorne hin entwickeln, dann können wir auch viele Sachen, die wir wichtig finden, Frontrunner beim Klimaschutz zu sein, eine soziale Gesellschaft sein, eine offene Gesellschaft, all das kommt dann irgendwie unter Druck, weil immer Finanzierungsprobleme da sind. Also der investierte Euro in die Industrie ist die Chance auf Payback. Das hat ein bisschen was mit Markt zu tun, da bin ich beim zweiten Punkt.
Eine Steuereinnahme.
Genau. Wir müssen auch die Investition in die Industrie ist Wachstum und Steuereinnahmen der Zukunft. Das heißt, das Ding führt dazu, dass das auch zurückläuft für kommende Generationen. Und deshalb ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir diesen Zusammenhang, das hat ja ein bisschen was mit Wirtschaft zu tun, mit Wachstum zu tun. Dann war es in den letzten Jahren auch ein bisschen kritisch, ob wir überhaupt Wachstum wollen. Dann haben wir berechtigterweise qualitative Kriterien geschaffen, damit wir nicht nur Plastiktüten wachsen sehen oder die Anzahl. So, das ist jetzt bei der Rüstung ein bisschen schwierig. Weil was ist bei der Rüstung das Besondere? Es ist Hightech, das ist übrigens auch Industrien, die richtig jetzt wachsen. Und dann hoffen wir, dass wir diese Produkte nicht benutzen. Also wir geben ganz viel Geld auf und stellen sie auf den Hof. Und unsere große Hoffnung ist, dass sie niemals benutzt werden. Das ist ein ganz besonderes Produkt. Trotzdem brauchen wir es jetzt. Das heißt, es führt keinen Weg daran vorbei. Aber dass wir dann sehr darauf achten, dass das jetzt nicht übertrieben wird, dass das jetzt angemessen bleibt. Ich bin jetzt wirklich kein Fachmann dafür, aber da gibt es ja welche. Dass wir sagen, komm, also was ist jetzt wirklich im Rahmen der Allianzen und der NATO und unserer eigenen Verteidigungsfähigkeit oder in Europa. Was ist da jetzt erforderlich? Das muss man es auch machen. Und das darf nicht zulasten anderer Dinge gehen. Da bin ich bei einem Punkt, der mir noch fehlt. Fehlen mir noch mehrere, aber einer, der mir fehlt. Ob sie sich dazu durchringen können, weiß ich nicht. Wir haben jetzt die Schuldenbremse geöffnet. Aber auf der Einnahmeseite haben wir ja noch nichts gesehen. Also beteiligen sich die wirklich Vermögenden zum Beispiel mindestens an dieser Frage der Landesverteidigung oder auch an anderen Themen. Ich will es jetzt mal ganz, ganz konkret machen. Wir beide hätten ja noch weitere Gründe, warum die Vermögenden sich an der Gesellschaft beteiligen. Aber wenn ich jetzt mal einen Punkt mal zur Erläuterung in den Mittelpunkt stelle, an der Sicherheit dürften die ja nun auch ein Interesse haben. Und an der Infrastruktur, die funktioniert, auch. So, und deshalb, ich hatte ja vorgeschlagen, das habe ich ja extra klein gemacht, damit man das praktikabel handhabt. Eigentlich bin ich der Meinung, muss man es grundsätzlich machen. Aber ich habe ja vorgeschlagen, nur das reichste Promille mit einer einmaligen Abgabe, das ist ja irgendwie so klein, das waren schon 175 Milliarden, wenn man das tut. So, etwas da auf dieser Seite zu sagen, kommt gerade diese Verteidigungsthemen, da müssen wir eine andere Finanzierung auch nochmal als Schulden alleine heranziehen. Das ist ja auch noch nicht so ganz geklärt, wie es laufen soll, fände ich auch nicht uninteressant.
Aber deswegen ist es, ich würde es nochmal so systematisch zurückführen, darauf, weil auf deine Ausgangsfrage, nämlich ob da was da gegeneinander ausgespielt werden könnte. Also erstmal ist es ja gut, dass es genau zwei separate Töpfe sind. Zum Zweiten ist es einfach wichtig, dass das Ganze nicht gegen Soziales ausgespielt wird. Und das war für uns schon sehr wichtig. Und ich bin vielleicht so ich bin ein bisschen anderer Meinung als Michael, was dieses Ausbalancieren, ich sag mal sozusagen von Daseinsvorsorge anbelangt und Industriearbeit. Das ist zwar richtig, wo wir werden Werte geschaffen, weißt du, aber ich meine, das kann man ja den Leuten, ich sag mal jetzt in der öffentlichen Verwaltung, nicht vorwerfen. Die haben halt da ihren Job. Dass man das besser digitalisieren muss, da arbeiten die ja auch im Moment dran. Aber ich sag mal, das sind natürlich Themen, wovor unsere Leute echt Angst haben. Nämlich, was passiert im Alter mit dem Thema Pflege? Bleibt das finanzierbar? Was passiert mit dem ganzen Thema steigende Gebühren für die Krankenkassen? Also das sind schon Sachen, da kriegt man das irgendwie ganz schwierig getrennt. Und zu sagen, jetzt halt mal, jetzt machen wir erstmal Industrie und wachsen, haben wir mehr Steuern, haben sich die Kommunen reicher, haben wir mehr Kindertagesstätten oder sowas. Sondern wir müssen die Herausforderung ist im Moment diese Gleichzeitigkeit, weil halt so viel über Jahre auch in dieser sogenannten öffentlichen Infrastruktur kaputt gegangen ist. Ja. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir da ein gutes Zusammendenken. Wir müssen halt in der Tat jetzt irgendwie gucken, dass wir da bei dem Topf von den 500 Milliarden, die ja da zusätzlich sind, Rüstung jetzt erstmal raus, Sicherheit erstmal raus, dass wir da natürlich irgendwie gucken, wie balancieren wir das sicher aus und dass wir halt wirklich da was haben fürs Thema Energienetze, dass sich wirklich am Strompreis etwas verändert. Diese ganzen Sachen, aber dass wir natürlich trotzdem ein Stück Sicherheit geben, auch, dass wirklich endlich mehr Sozialwohnungen entstehen, dass die Mieten, das finde ich vernünftig zu sagen, dass wir den Mietpreisdeckel um zwei weitere Jahre, wobei es ja auf einem viel zu hohen Niveau, gedeckelt, dass das gedeckelt wird, weil das sind halt schon viele Alltagssorgen unserer Kolleginnen und Kollegen und ich finde, das ist schon auch unsere Aufgabe als Gewerkschaft, dass wir das mit im Blick halten. Punkt dazu. Zum Thema Rüstung oder Sicherheit hat Michael ja auch eine ganze Menge gesagt. Und da haben wir in den Gewerkschaften ja auch, also so richtig wohl, ich kriege das bei meinen Leuten zumindest mit, ist denen damit nicht. Ja, so. Also was heißt das eigentlich genau? Also können wir jetzt wie die bekloppten Panzer herstellen oder was, sondern dass wir da auch nochmal wirklich genau gucken. Und deswegen finde ich das gut, was die Grünen gemacht haben. Die haben das ja erweitert und haben gesagt, da geht es auch um Zivilschutz.
Ja.
Das war das Thema Cybersecurity. Das war so ein paar Themen da auch mit reinnehmen. Und da muss ich sagen, da bin ich eigentlich froh. Ich bin auch froh, dass die eingehakt haben bei dem Thema zu sagen, weil das war ja noch oberflächlicher. Die haben ja dann gesagt, wir wollen, dass Gelder zielgenau für das Thema Klimaneutralität eingesetzt werden. Und ich finde, Michael, das hilft uns ja auch im Durchdeklinieren der Prioritäten. Von daher, an der Stelle muss ich einfach sagen, ich Chapeau. Und da finde ich das gut, wie sich Dröge und Hasselmann, wie die beiden Fraktionsvorsitzenden Frauen, wie die sich da reingehängt haben in das Ganze. Und dass das am Ende überhaupt ein Paket geworden ist. Und ich finde, das ist schon auch ein Stück richtige Kanalisierung. Und da werden wir jetzt nachgehen. Aber ich möchte die Dinge einfach nicht gegeneinander so stellen und ausspielen, weil ich das einfach merke, was meine Leute halt irgendwie umtreibt und auch drückt. So. Und natürlich hast du, wenn du in einer Region die Industrie die Grätsche macht, hast du halt weniger Steuereinnahmen und das wirkt sich sozusagen auf alles andere aus. Bildung, Schule, zum Teil, dass dann Schulen nicht geheizt werden. Ich meine, das ist ja bekloppt. Guck doch mal auf die Schulschulden. Also ich meine, das geht doch gar nicht. es ist mal das, Entschuldigung, da denke ich manchmal, also mal, sind wir ein Industrieland oder was? Also wo investieren wir eigentlich rein?
Ja.
Und das finde ich nicht, gut.
Ich finde das einen extrem wichtigen Punkt und will nochmal dieses Thema gerne auch nochmal anspielen. Ich glaube, das, was wir jetzt haben, sind zwei Töpfe oder ein Topf und eine Logik, also Haushalt und Schulden. Und ich habe das ja gerade schon mal gesagt, natürlich muss Infrastruktur und Daseinsvorsorge und Staat funktionieren. Das wäre ja absurd zu sagen, wir warten mal auf die Ergebnisse guter Industriepolitik. Das ist auch nicht das, was ich meinte. Sondern das, was jetzt da ist, ist ja ein Investitions- und die Frage wird ja sein, was davon ist wirklich Investition? Und dann muss das auch gemacht werden. Was ist irgendwie
Haushalt?
Wir bespielen quasi die Kosten.
Ja.
Und da bin ich bin relativ lange dabei und weiß, dass es immer für uns nicht gut ausgeht. Das war in der Vergangenheit so. Das heißt, at the end of the day war dann immer plötzlich, die Gegenüberstellung kam ja nicht von uns, sondern da war dann das Krankenhaus versus Chemiebetrieb, die das Geld kriegen sollen. Und dann blieb meistens für die Industrie wenig über. Hat man gesagt, die haben genug Geld, sollen selber machen. Das haben die auch Geld. Ich bin auch dafür, dass übrigens privates Geld und auch deren Geld eingesetzt werden. Ich meine, das wäre doch irre. Nur es gibt jetzt Anforderungen an sie, die sie nicht rechnen können, weil das nicht lohnt. Und sie da jetzt zu retten, damit sie nicht weggehen, soll nicht gegen den Kindergarten sein. Das ist ja Unsinn. Mhm. Da muss man dann überlegen, wie können wir wirklich soziale Themen in Deutschland, wenn die sich alle den Kindergartenplatz leisten könnten, weil sie genug Geld hätten, dann könnte man sagen, gut, dann bezahlt ihn doch, aber das ist ja nicht so. Und diese ganzen sozialen Realitäten haben, und deswegen will ich das nochmal sagen, das ist noch nicht angespielt. Wir haben jetzt die beiden Töpfe und jetzt droht so ein bisschen, dass wir innerhalb der Töpfe miteinander oder mit anderen diskutieren müssen. Ich bin der Meinung, das reicht noch nicht. Also die Frage, wie gehen wir mit Steuerpolitik um, mit Abgabenpolitik um, das haben wir ja gerade kurz angespielt. Und wo lenken wir davon noch einen Teil, damit wir nicht für alles Schulden machen müssen? Das ist ja ungeklärt. Wenn jetzt 1% im Haushalt oder 1,5, je nachdem, was wir am Schluss machen, für Verteidigung und alles, was darüber hinaus ist, kann schuldenfinanziert. Das muss ja nicht schuldenfinanziert sein. Man könnte ja auch eine Sicherheitsabgabe machen.
Mhm.
Und die könnte man zum Beispiel sozusagen anders nach der Leistungsfähigkeit staffeln und damit einen Teil des Drucks, das wird jetzt, ich erwarte das jetzt nicht morgen, aber die Debatte, die wir führen, damit das Bild vollständig wird, darf nicht innerhalb nur von Rechnungskreisen stattfinden, weil dann hemmen wir uns selber. Also funktionierender Staat finde ich auch super. Und ich sag mal, wir werden ja alle mal alt, ne?
Ja, ja.
Und nicht.
Ja, wie alt, genau. Ich möchte aber nochmal den Punkt von Michael bestärken, nämlich populistisch unter dem Wort Umverteilung.
Ja.
Weil das fand ich wirklich krass. Ich weiß nicht, was das für eine neoliberale Sozialisation war, aber dass das echt gelungen war, zum Teil diesen Wahlkampf dann auch, ich sag's wirklich mal ganz hart, gegen Bürgergeldempfänger zu führen. Also wir wissen beide sehr, wie das Thema bei uns in der Mitgliedschaft, wie es da bestellt ist und dass einige unserer Kolleginnen und Kollegen damit auch ein Thema haben.
So.
Aber ich sag mal, Wahnsinn, im Grunde genommen nicht irgendwie zu sagen, wir gucken mal sozusagen, wem geht es hier eigentlich total gut. Da gab es ja so einen guten Begriff dieser Katastrophengewinne. Also wirklich auch Konzerne, ob das Lebensmittel ist, ob das einige Energieversorger waren, die wirklich unter diesem ganzen Thema, die da irgendwie nochmal mächtig Profite eingefahren haben, dass wir uns da nochmal irgendwie überlegen, wie kann man da nochmal was anzapfen, um auch zu sagen, ihr beteiligt euch jetzt bitte mal an der Finanzierung dessen, was eigentlich gerade angesagt ist. Und das Doofe ist ja, Michael, da weiß ich auch nicht, wie wir das hinkriegen, dass man irgendwie nochmal so eine Koalition der willigen Kapitalisten und Kapitalistinnen zusammenkriegt, die auch selbst sagen, es gibt ja diese ethischen Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, dass man nochmal sagt, können wir nicht mal über sowas nochmal reden, ohne dass ihr gleich sagt, also man sagt ja immer, das Kapital ist wie ein scheues Reh, dann zu sagen, nee, also jetzt reicht's mir, jetzt habe ich zu viel Bürokratie und hohe Energie und jetzt wollt ihr irgendwie auch noch mehr Geld und an irgendwie beim Thema Erbschaft, Vermögen da irgendwas machen, dann gehe ich erst recht, jetzt habe ich keinen Bock mehr oder ich mache mein Familienunternehmen nicht weiter. Das ist, also ich werde versuchen, diese Debatte führen. Ich bin demnächst.
Ja, es ist vor allen Dingen deshalb dann möglich, es gibt ja ein paar berechtigte Sorgen, die sie haben, wenn die jetzt gelöst werden oder dann, besser werden, dann muss man auch sagen, kommt Leute, jetzt ist was, wenn es so ist. Aber dann auch zu sagen, das habe ich ja vorhin gemeint, sagen, komm, jetzt setzen wir uns mal hin, wie du sagst, und wer ist denn jetzt dabei? Und da gibt es welche. Es ist ja nicht so, dass wenn die alle abhauen wollen.
Die sind ja nicht alle Raupen immer satt.
Ja, und viele, gerade auch mittelständische Familienunternehmen, die haben schon sowas wie, die sind auch global und die haben auch Internationalismus, wir brauchen das ja nicht romantisieren, aber da gibt es schon so etwas an Interesse, die eben nicht ganz so, sagen wir mal, egal wo auf dem Globus ich mich bewege, Hauptsache ich verdiene Geld, was erstmal in Ordnung ist, dass sie Geld verdienen wollen, aber die Frage ist, was ist sonst noch an Werten und an Kontexten dahinter? Aber ich glaube, das haben wir auch einigermaßen.
Wir sind aber deswegen, ich fand die Idee halt gut. Ja. Wir haben das bei uns ja auch immer, also wir haben auch vom DGB gibt es ja auch ein cooles Steuerkonzept. Ja. So, und das heißt, da kann man in der Tat, müssen wir halt mal gucken, aber was wir nicht machen können, wir können halt nicht steuerlich entlasten auf der einen Seite und dann keine Lösung dafür haben, wie wir diese Einnahmeausfälle kompensieren. Weil das war ja unsere Kritik zum Beispiel am CDU-Vorschlag im Wahlprogramm. Der wollte ja die Unternehmenssteuer auf 25% runter und wollte auch nochmal höhere Einkommen entlasten. Da haben wir ja ausgerechnet, das sind dann irgendwie nochmal 90 bis 100 Milliarden Euro Einnahmeausfälle. Das haben wir auch mit Friedrich Merz bei uns beispielsweise in der Vorstandssitzung diskutiert. Aber dann hättest du dieses ganze Problem ja noch größer gemacht, weil da war ja die Denke noch so, wir machen das alles innerhalb des Haushalts. Das heißt, wir hätten Einnahmeausfälle gehabt. Und von daher finde ich auch jetzt dann im nächsten Schritt, würde ich mir einfach sehr wünschen, da auch mal wirklich eine entspannte Diskussion, ohne dass es dann mit beleidigt und ach nee und jetzt auch noch das, dann wieder irgendwie hier wegzugehen. Das geht irgendwie, ist nicht gut. Also das würde ich, und ich finde, das erwarten auch schon unsere Leute. Und es gibt so ein diffuses, irgendwas ist hier nicht gerecht. Ne? Mhm. So, und ich finde da auch mal zu sagen, okay, dann lass uns diese Dinge mal durchdenken, wie wir da zu einer guten Lösung kommen, die dann in der Tat schon das Ding starke Schultern können auch mehr tragen als schwache Schultern. Das ist so.
Ich würde tatsächlich gerne zum Schluss bei den Themen bleiben, die ihr eigentlich schon angegriffen habt, nämlich Gerechtigkeit und auch eine soziale Gerechtigkeit. Es ist ja, dass SPD und CDU haben ja jetzt gesagt, sie wollen eine neue Zuversicht haben, also werden sie zitiert. Wenn man sich dann aber mal anguckt, mit welchen Ängsten in der Bevölkerung und auch einem Vertrauensverlust in Politik in den letzten Monaten einhergegangen ist, dann ist man ja schon so ein bisschen beklommen. Also auch bei den Industriebeschäftigten ist die Stimmung ja zum Teil wirklich, also Angst davor, was kommt jetzt? Wie seht ihr das? Also seid ihr optimistisch, wie das weitergeht in den nächsten Monaten? Oder?
Also ich bin jetzt erstmal ein bisschen Adrenalin verstrahlt durch die kraftvolle Demonstration, die wir gerade im Garten hier um die Ecke hatten. Weil das waren ja Kolleginnen und Kollegen, die waren gut drauf und die sind selbstbewusst und die wissen schon genau, worum es geht. Deswegen waren die ja auch hier. Und da habe ich jetzt mit vielen, also wir reden ja logischerweise, das ist ja unser Job, sind ja in vielen Betrieben unterwegs. Und gerade heute, die hier waren, da war das eigentlich schon, wir sehen jetzt auch ein paar gute Ansätze. Und die glauben irgendwie ganz stark an das Zusammenwirken, auch in der Gewerkschaft, dem Ganzen dann auch eine Stimme zu geben. Und von daher erlebe ich da Unterschiedliches. Und die da jetzt auch eine Chance zu geben, zu sagen, dann tragt eure Ideen auch wirklich auf die Plätze und auf die Straßen. Das ist ja wichtig. Ich finde, das ist auch unser Job, das dann immer wieder zusammenzuführen. Und von daher bin ich da, wenn wir das jetzt so, wie wir es vorhin diskutiert haben, wenn wir die Dinge jetzt so machen, das ist doch wichtig. Ich meine, die Leute müssen das erkennen, dass sich was tut. Ich sage auch mal ganz hart, wir haben ja diese ganzen Themen auch abgefragt und da ist schon auch das Thema der inneren Sicherheit oder wie sicher fühle ich mich. Da sage ich, da gibt es auch Ideen. Da sagen unsere Kollegen von der Polizeigewerkschaft, dann brauche ich zusätzliche Polizisten zum Beispiel. Weil manchmal haben die Menschen einfach, wollen einfach subjektiv und objektiv, die wollen einfach ein anderes Sicherheitsgefühl. Und das ist nicht gut, wenn Leute unsicher sind. Das muss man einfach mal sagen. So, und das heißt aber, da gibt es auch Ideen und da gibt es Konzepte in anderen Ländern. Da kann man sich einfach was abgucken. Und das hat dann was mit Präsenz im öffentlichen Raum zu tun. Das hat was damit zu tun, ob ich in jeder S-Bahn vielleicht vorne im ersten Wagen Securities drin habe. Und wenn ich abends durch Frankfurt fahre mit der S-Bahn, dann gehe ich halt in den ersten Waggon, weil dann weiß ich einfach, da sind 2, 3 Securities und gut ist. Also es gibt ja so echt praktische Ideen, wie man, glaube ich, den Leuten einfach ein anderes Gefühl geben kann wieder. Und ich finde, das sind schon Themen, die sehr ernst zu nehmen sind, sodass es nicht gelingen kann, von Populisten genau da reinzugehen und dann zu sagen, also ich sage mal, eigentlich nur schlechte Laune zu stimulieren und zu popularisieren und zu dissen und dann auch Sündenböcke dafür zu finden. Und das halte ich für echt wichtig, dass dieser Zusammenhalt wieder besser wird und dass wir da nicht in dieses Spaltungsding reinlaufen, obwohl wir logischerweise erkennen, auch wir tun es uns ja an, wir fragen ja immer. Und wir haben unsere Daten und wir wissen, was bei uns in der Mitgliedschaft abgeht. Und von daher kennen wir die Probleme. So, und das heißt, da muss gehandelt werden. Das heißt, es muss bei den Leuten ankommen, dass sich was tut und das möglichst schnell. Und es muss was bei den Unternehmen ankommen. Mhm. Ja, und ich glaube, nur so kriegen wir dieses Thema zu sagen, wir stehen als Gesellschaft zusammen, kriegen wir in den Griff. Und ich sage mal, das wäre ja auch eine schöne Vision für Europa, ich sag mal, gegen Autokraten wie ein Trump oder gegen einen Putin. Also ich meine, es geht echt um verdammt viel. Nämlich, ich sag's auch mal so, welches Gesellschaftsmodell gewinnt. Und meins ist, solidarisch, gerecht, wirklich zusammenzustehen und sich nicht spalten zu lassen. Und da haben wir in Deutschland, wie uns die Wahlergebnisse gezeigt haben, eine Menge zu tun. Also wir sind noch die Mehrheit auf der hellen Seite der Macht. Aber wir haben eine Menge zu tun, um wieder mehr Menschen für das Gute zu gewinnen. So, und da, finde ich, tun wir das, was wir können, auch mit Arbeitsplatzsicherheit und diese Sachen auch anzusprechen. Aber das ist nicht einfach. Wir tun es aber, wir stellen uns dem als Gewerkschaft. Aber wir können nicht alle Probleme lösen, das muss ich auch sagen. Also ich stelle immer wieder ganz viel Hoffnung fest, die an uns projiziert wird. Aber verdammt, für bestimmte Rahmenbedingungen kann ich nichts. Ich kann nicht die Straßen alle asphaltieren, die Brücken nicht zusammenbauen, nicht mehr Kitas, ich kann keine Polizisten dahin stellen. Also ich finde, da muss die Politik jetzt gucken, was sie macht.
Oh.
Also zunächst einmal, das würde ich gerne aufgreifen, haben wir Gewerkschaften eine wichtige und eine handlungsfähige Rolle. Wir sind keine Partei. Wir sind aber hochpolitisch, wir sind kompetent, wir haben eigene Mobilisierungsfähigkeit, das haben wir heute gezeigt. Wir sind in der Mitbestimmung verdrahtet, also wir haben schon Gestaltungsfelder. Wir können aber nicht zaubern. So werden die ganz großen Rahmenbedingungen müssen dann auch geeint werden in einer Gesellschaft. Was ist aus meiner Sicht passiert über einen längeren Zeitraum? Das eine haben wir angesprochen. Wir haben uns, dann ging es uns mal besser und besser relativ zu anderen. Wir haben uns Ungerechtigkeiten geleistet, die wir auch immer kritisiert haben, die sich durch so eine Gesellschaft gefressen haben. Dann haben wir hier ein bisschen Mindestlohn, da ein bisschen dies. Also wir haben das repariert und dann war irgendwie so ein Durchkommen. Aber es war nicht gut. Und dann haben wir ein paar große Ziele wie Klimaschutz und so weiter draus gelegt und das Leitbild, was dahinter stand, wir machen das alles ökonomisch wie sozial ausbalanciert, hat sich auch nicht ganz so dargestellt. Jedenfalls ist die Verteilung der Lasten ungleichgewichtig. Manchmal ganz konkret, wenn wir ein Beispiel sagen, viele haben ja sehr viel Geld verdient in der ersten Phase mit der Förderung von Erneuerbaren und konnten auf ihr Haus ein schönes Panel machen. Meine Mutter wohnt im Hochhaus. Da war nichts mit den Chancen, aber die musste den Energiepreis bezahlen mit EEG-Umlage. Also das sind alles so Dinge, die sind jetzt einzeln nicht problematisch, aber wenn die Summe dieser Dinge zusammenrechnet, ist irgendwann das Gefühl gebrochen oder zerbrochen, dass das hier insgesamt okay ist. Weil Solidarität ist ja nicht immer eine Kalkulation. Es ist auch manchmal so ein Gefühl, ist das insgesamt okay, wenn ich mich da jetzt beteilige oder nicht so drauf schaue hinterm Komma und kriege ich auch mal was zurück. Manchmal ist es auch kompliziert und ist gar nicht so wie das Gefühl. Aber insgesamt haben die Leute, auch wenn sie nicht in allen Daten drin stehen, die haben ein Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Es gibt welche, die machen das hier ganz easy, die profitieren und die setzen auch noch die Rules und so weiter. Und andere sind immer irgendwie betroffen. Das sind so Kleinigkeiten. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wir haben eine super Movement gehabt zu Homeoffice bei Corona. Und dann haben wir die noch steuerlich, dann kriegen 5.000 Euro für einen neuen Computer. Und so weiter und so weiter. Das ist ja alles gemacht worden.
500.
Nee. Bis zu 5.000. Die haben die nicht bekommen, sondern bis zu 5.000 konntest du sofort abschreiben. So.
Hast du das gemacht?
Nein. Nein, ich habe das gemacht. Ich habe gar keine Homeoffice-Nummer, weil ich es furchtbar finde. Aber das ist jetzt
mal. Ich habe keine Home.
So, aber was ist passiert im Betrieb? Im Betrieb hatten wir zwei Klassen.
Ja.
Wir hatten die Schichtarbeiter waren, die haben nicht nur die 5.000 Euro nicht gekriegt, sondern die mussten rein, Während wir die anderen rausgeschickt haben oder die Politik gesagt haben, ihr dürft nicht kommen wegen Sicherheit, dann haben natürlich meine Mitglieder gesagt, aber bin ich jetzt weniger sicher? Und dann, so, das sind so kleine Spaltungen, die waren jetzt nicht anders möglich. Also die 5.000 hätte man nicht geben müssen, aber die mussten ja in Betrieb. Und ich wollte jetzt auch nicht, dass die anderen da unnötig, aber es sind so Dinge, wo die gesagt haben, ey, sag mal Leute, wieso eigentlich so? Und das geht dann über, dann kommen dann noch so Bilder drauf, wie die einen sind die Leistungsträger und die anderen sind dies und so. Und das hat sich durch unsere Gesellschaft ein bisschen gefressen. Und deswegen sind auch Initiativen der Politik, werden heute kritischer gesehen und sagen, naja, wenn die uns da jetzt erzählen, alles passt wieder zusammen und so weiter. Jetzt haben wir aber, das haben wir hier ausreichend diskutiert, wir haben so einen Punkt erreicht, wo hier Industriearbeitsplätze, wo auch ein paar andere Dinge echt an Grenzen kommen. Und, das haben wir heute noch gar nicht besprochen, wir können auch nicht alles besprechen, wir haben natürlich eine Inflationssituation, wo die Einkommen unserer Mitglieder einfach für die täglichen Dinge, das ist ja keine Inflation bei Kaviar, weiß ich nicht, ob der teurer geworden ist, aber der ist ja uninteressant, sondern es ist Mobilität, es ist Wohnen, ja, klar, es ist alles. Energie, es ist so. Und wo sie sagen, ey, was ist denn hier los? Und jetzt wird hier das gefördert und das ist ineffektiv und das ist so und so. Jetzt haben wir da mit Tarifpolitik gegengehalten, aber das kannst du ja gar nicht so schnell kompensieren. Das heißt, unsere Leute haben wirklich Handlungsspielraum und Freiheit verloren. Und das alles wirkt. Und wir müssen jetzt, genau das, was wir heute die ganzen Podcasts ja besprochen haben, es muss jetzt sichtbar und schnell was nach vorne gehen. Idealerweise ist der Zug wieder pünktlich und es muss irgendwie was funktionieren, wo die Leute sagen, okay, ich will ja gar nicht mit dem Auto fahren oder wenn, dann fahre ich mit dem Elektroauto, aber ich kann nicht mit dem Zug fahren, weil ich nicht ankomme. Und dieses Gefühl, dass der Staat nicht funktioniert, der Alltag nicht funktioniert, der Betrieb in Gefahr ist. Und dann in Berlin, das war ja das große Problem der Ampel, wer jetzt nun schuld ist, weiß ich nicht, aber mindestens einer, der jedes Mal alles wieder blockiert hat. Und dieses Bild, dass Dinge wichtig gemacht werden und dann blockiert werden, nach vorne gestellt werden und dann sagen, das ist total wichtig, machen wir aber nicht, weil wir uns da wieder gestritten haben. Das hat die Leute wahnsinnig gemacht. Und ich glaube, dass wir einen Teil auch derer, die in den gewerkschaftlichen Mitgliedschaften, sagen wir mal, AfD-Sympathisanten sind, dass man die zurückholen kann, weil die sich, ich vermute, das einfach mal auch irgendwann gesagt haben, das ist jetzt, ich brauche irgendwas anderes. Und dann heißen die auch noch Alternative. Und dann haben sie das so ein bisschen so
Denkzettel.
So genommen als Denkzettel und sagen immer was anderes. Aber es geht jetzt darum, dass diese Regierung der Mitte, die da jetzt entsteht, oder wie man immer sie nennen muss, dass die wirklich was auf den Zacken bringt. Und wenn, wir wissen ja noch nicht, was noch kommt, aber wenn sie dann nachher doch im Klein-Klein landen sollten, was ich im Moment nicht so sehe, dann wird es auch schwierig. Ja? Also es gibt noch ein paar Bilder aus dem Wahlkampf, da hoffe ich, dass sie sie in der Schublade lassen. Also immer ein Beispiel sagen, dann ist auch gut. Das Bild, dass man ja die Fleißigen belohnen muss und die anderen auf der Couch liegen. Wenn du das einem Chemiearbeiter sagst, der auf Vollkonti arbeitet oder jemand bei Metall, also wovon sprechen die? Das heißt, es ist so respektlos und so pauschal, dass es natürlich Leute gibt, die alle möglichen Systeme ausnutzen. Na klar gibt es die,
ja, aber
das
zum
Leitbild, ja natürlich gibt es die da auch, aber das zum Leitbild zu machen, ja, ist echt respektlos und ich hoffe, dass das jetzt gelernt ist und wir haben genug zu tun, genug Probleme, zu wenig Geld, obwohl wir viel ausgeben. Es wird echt noch schwierig, wir als Gewerkschaften jedenfalls, wir als Industriegewerkschaften, wir als DGB, das ist auch, natürlich haben wir da auch manchmal Diskussionen. At the end of the day sind das alles Beschäftigte, über die wir sprechen. Da sind wir auch geeint. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir den Druck nicht von der Pipeline lassen, auch wenn wir jetzt da 500 Milliarden auf dem Tisch liegen haben. Das ist jetzt eher eine Einladung für vieles. Wir müssen jetzt das Richtige tun. Das wäre jetzt das Wichtige.
Ja, ich danke euch beiden für das Gespräch. Wir schauen gespannt auf die nächsten Monate und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder beim Kompass-Podcast dabei seid. Bis dann.